Deutschlandfunk, Interview.
Schauen wir jetzt nach Israel selbst. Es erinnert nämlich wieder sehr stark an die Proteste von vor dem 7. Oktober. Zehntausende sind in diesen Tagen auf der Straße, um gegen Regierungschef Netanyahu zu demonstrieren. Diesmal geht es nicht mehr um die Rücknahme der umstrittenen Justizreform, sondern die Menschen fordern Netanyahus Rücktritt und verstärktere Bemühungen zur Freilassung der Geiseln, die immer noch in der Hand der Hamas sind. Und am Samstag in Tel Aviv mitdemonstriert hat auch Nathan Schneider, israelischer Professor für Soziologie an der Akademischen Hochschule Tel Aviv, geboren und aufgewachsen, ist Nathan Schneider aber in Deutschland als Sohn aus Polen stammender Überlebender des Holocaust. Sein aktuelles Buch ist Israel, eine Korrespondenz, gemeinsam mit dem deutschen Schriftsteller Navid Kermani. Jetzt ist er am Telefon. Guten Morgen, Herr Schneider.
Guten Morgen, Herr May.
Herr Schneider, wir haben ein langes, sehr intensives Gespräch in unserem Podcast Fokus Nahost Mitte November geführt. Da haben Sie unter anderem gesagt, ich lebe immer noch im 7. Oktober. Ich wache auf und es ist immer der 7. Oktober. So habe ich es verstanden. Jetzt ist fast ein halbes Jahr vergangen seit dem Hamas-Massaker. Auf unser Funko im Studio steht jetzt 2. April. Wie fühlt es sich für Sie an?
Schauen Sie, es ist natürlich eine andere Situation, als es im November war, wo das noch alles ganz frisch ist. Aber man kann nicht hundertprozentig sagen, dass wir im 8. Oktober angekommen sind, obwohl es langsam die Uhr dahin tickt. Ne? Und aber solange die Geiseln, die israelischen Geiseln im Gazastreifen sind, wird sich auch diese Grundsituation nicht ändern. Die Demonstrationen, ich bin ja sozusagen gleichzeitig Teilnehmer und auch gleichzeitig Beobachter. Das müssen Sie verstehen, dass nicht natürlich alle hinter diesen Demonstrationen stehen. Das ist immer noch sehr milieubedingt, obwohl es immer mehr und mehr Menschen gibt, die sich an diesen Demonstrationen beteiligen. Es sind inzwischen Zehntausende geworden, die unzufrieden sind mit dem Regierungschef Netanyahu, die glauben, dass er die Verhandlungen über die Freilassung der Geiseln torpediert, um persönlich an der Macht zu bleiben. Aber es gibt auch genug Leute, die also nicht dieser Meinung sind und die glauben, dass er weiterhin seine Arbeit so macht, wie er sie machen soll. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine politische Sache, eine Milieusache. Wer ist dafür, wer ist dagegen? Aber es macht sich eine gewisse Unruhe im Land breit, genau, was eben Kriegsziele angeht, was die Geisel angeht, was die Verhandlungen über die Geiselbefreiung angeht. Und diese Unruhe wird immer stärker. Das ist zweifellos. Und das heißt auch, dass man so langsam die Morgendämmerung des 8. Oktober sieht.
Das ist interessant, dass Sie die Kriegsziele angesprochen haben. Sie waren damals auch sehr klar, was die Kriegsziele angeht. Sie haben gesagt, es gibt keine Alternative zu einer absoluten Kapitulation der Hamas und die politische Verantwortung für das Vorgehen der Armee in Gaza müssen wir dafür eben übernehmen. Das ist ja im Prinzip genau die Linie, die Netanyahu fährt. Würden Sie das auch jetzt noch so sagen?
Im gewissen Sinne schon. Also nur, dass ich, sagen wir mal, die Präferenz jetzt dazu liegen kann, dass die Geiseln zurückkommen. Die sind jetzt, wie gesagt, ein halbes Jahr in Gefangenschaft. Wir wissen nicht genau, wie viele von ihnen noch leben. Und wenn die Geiseln nicht zurückkommen, wird dieses Land nie zur Ruhe kommen. Ob man jetzt die Hamas total besiegen kann, wie es Netanyahu auch in den verschiedenen Pressekonferenzen immer verspricht, ist sowieso nicht klar. Und was dieser totale Sieg über die Hamas bedeutet, ob man dann die Führung ermordet, ob man sie ins Exil schickt, ob man ihre militärischen Kapazitäten lahmlegt. Alles das sind natürlich total legitime Ziele. Es kann nur wieder Ruhe auch ins Land kommen, nicht nur, wenn die Geiseln zurückkommen, sondern auch, wenn die Grenzen wieder gesichert sind, die ja am 7. Oktober total unsicher waren.
Und dennoch hat dieser Krieg sich ja in vielerlei Hinsicht so entwickelt, wie viele ja auch gerade Gutmeinende befürchtet haben. Ich erinnere beispielsweise an Joe Biden und seine Warnung kurz nach dem 7. Oktober. Jetzt ist Gaza in großen Teilen zerstört, die Hamas aber nicht. Über 100 Geiseln sind immer noch nicht frei und das israelische Leid spielt in großen Teilen der Welt kaum noch eine Rolle. Im Gegenteil, Israel steht, ob zu Recht oder nicht, am Pranger für die hungernden Menschen in Gaza und für über 30.000 Tote. Würden Sie so weit gehen zu sagen, Israel ist in seinem ja absolut nachvollziehbaren kollektiven Schmerz in eine Falle der Hamas getappt?
In gewissem Sinne schon. Also das ist klar, weil man hier einen asynchronen Krieg führt und natürlich gegen die Bilder, die aus dem Gazastreifen kommen, schwer ankämpfen kann. Aber auf der anderen Seite ist es ungeheuer schwierig, gegen die Hamas zu kämpfen, weil sie sozusagen auch in einer parallelen Untergrundswelt im Gazastreifen leben. Die Zivilbevölkerung ist über den Tunnels, die Hamas-Kämpfer sind in den Tunnels, sie kommen manchmal hoch und bekämpfen die israelischen Soldaten. All das sind auch militärische Fragen, die kaum irgendwie zu kämpfen. Aber Israel hatte keine andere Wahl, als im Oktober auf diesen Angriff zu reagieren. Hm. Das ist überhaupt keine Frage. Man hätte wahrscheinlich klüger handeln können. Das sehe ich jetzt im Moment auch so. Aber das... das ist nicht passiert. Im Moment sitzen wir fest im Gazastreifen. Die Kriegsziele sind jetzt nicht wirklich klar. Die Geiseln sind immer noch da. Die Hamas ist auch immer noch da. Also wir sind jetzt in einer Situation, ein halbes Jahr danach, die sehr ungünstig für Israel ist, weil Israel auch isolierter im Moment dasteht, wie es noch nie in seiner Geschichte dagestanden ist. Das ist auch klar. Und sagen wir mal, der Überlebenswille der Regierung, die auch bereit ist, das gute Verhältnis zu Biden und der amerikanischen Regierung aufs Spiel zu setzen, hat man manchmal das Gefühl, dass dieser Überlebenswille der Regierung stärker ist als, sagen wir mal, kluges, rationales Handeln in dieser Situation. Mhm. Aber wie gesagt, das ist die Meinung der Demonstrierenden. Das ist eine Meinung, die immer stärker wird. Aber es gibt, wie gesagt, auch ein israelisches Milieu, das zwar skeptisch gegenüber Netanyahu ist, aber nicht skeptisch gegenüber dem Krieg. Das muss man auch unterscheiden. Es ist nicht so, dass man pro Netanyahu, pro Krieg, gegen Netanyahu, gegen den Krieg, sondern es gibt auch, sagen wir mal, gegen Netanyahu und für den Krieg Leute. Und das sind wahrscheinlich sogar die Mehrheit der Israelis.
Sie sprechen es an, weil beispielsweise Benny Gantz, der Oppositionspolitiker im Kriegskabinett, ist beispielsweise ja auch für die Offensive auf Rafah, wenn ich das richtig verfolgt habe, hier aus Deutschland.
Also er ist nicht dagegen, ja. Er ist nicht offen dagegen. Und es spricht auch viel dafür, diese Offensive irgendwie durchzuführen, weil dort die letzten Bataillons der Hamas festsitzen. Aber was der Preis ist, den man dafür bezahlen wird, ist auch noch nicht abzusehen. Und die Nachrichten, die heute auch wieder aus dem Gazastreifen kommen, zeigen ja auf, was wahrscheinlich auch passieren wird, wenn dieser Angriff auf Rafah stattfinden wird. Und ob damit die Geiseln befreit werden können, das steht natürlich auch, ist natürlich auch unter einem großen Fragezeichen.
Herr Schneider, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil Sie es schon in der vorletzten Antwort gesagt haben. Israel hätte klüger handeln können. Okay, hätte Fahrradkette, heißt es ja. Aber es gibt ja immer den Moment, wo man anfangen kann, klug zu handeln. Was wäre denn kluges Handeln aus Ihrer Sicht jetzt?
Kluges Handeln aus meiner Sicht, aber das ist, wie gesagt, das ist meine Sicht. Ja, also wir dürfen klar. Da jetzt nicht irgendwie großartige Schlüsse ziehen, ist alles dafür zu tun, aber wirklich alles dafür zu tun, einen Deal mit der Hamas zu machen, um die noch lebendigen Geiseln aus dem Gazastreifen rauszuholen, auch wenn der Preis, den man dafür bezahlt, ein wahnsinnig hoher Preis ist. Das heißt also auch, Waffenstillstand, Rückkehr der Zivilbevölkerung oder Teile der Rückkehr der Zivilbevölkerung in den nördlichen Gazastreifen, die Freilassung von Hamas-Terroristen aus israelischen Gefängnissen. Meiner Meinung nach wäre das der Beginn, sagen wir mal, eines Neuanfangs. Ne? Hm. Und dass man damit auch einen Prozess, einen politischen Prozess beginnt, indem man Saudi-Arabien einbindet, indem man beginnt mit der palästinensischen Behörde weiter zu verhandeln, dass es nicht nur um die Geiselbefreiung geht, sondern dass die Geiselbefreiung auch ein Teil eines beginnenden politischen Prozesses ist, der langsam, aber sicher auch nicht zu einer Lösung des Konfliktes führt. Davon sind wir noch wahnsinnig weit weg, aber zu dem Beginn, sagen wir mal, eines 8. Oktobers und eines 9. Oktobers, den wir hier unbedingt brauchen.
Wer kann diesen Prozess anstoßen? Muss der von außen angestoßen werden? Müsste die USA mehr Druck auf Netanyahu ausüben beispielsweise?
Sie üben schon, ich glaube, mehr Druck wie auf Netanyahu, wie man ihn aus den USA ausübt, kann man fast schon nicht mehr ausüben. Nein, das muss von uns kommen. Das muss von uns selbst kommen. Ja. Und ich glaube auch selbst daran, dass also ein Regierungswechsel dafür unbedingt notwendig ist.
Aber wie realistisch ist denn ein Regierungswechsel tatsächlich? Wann wären die nächsten Wahlen? Könnte Netanyahu das da doch theoretisch so lange aussitzen, solange er den Krieg einfach nur fortführt?
Er könnte das theoretisch aussitzen. Die nächsten Wahlen, das dauert noch sehr lange. Ein konstruktives Misstrauensvotum im Parlament, wo man direkt sozusagen zu einem Regierungswechsel kommt, ist theoretisch möglich, sehe ich im Moment nicht stattfinden. Aber dass der Druck, auch der innere Druck der israelischen Bevölkerung auf Netanyahu so groß wird, dass er keine andere Wahl mehr hat, als einen Deal mit der Hamas zu machen. Und das ist das, was wir eigentlich jeden Morgen hoffen, wenn wir aufstehen und die Nachrichten lesen, dass irgendein Durchbruch in den Verhandlungen mit der Hamas stattfindet. Weil die Tatsache, dass es vielleicht noch knapp 100 Menschen gibt, die dort in den Käfigen der Hamas irgendwie verenden. Und das ist für die meisten Israelis, ist das, glaube ich, das Nullplusultra, dass das aufhört. Und dann, wenn das passiert, wenn die Geiseln zurück sind, dann, glaube ich, wird auch der emotionale und kognitive Raum in Israel wieder größer werden, zu sehen, was eigentlich auch im Gazastreifen passiert. Im Moment sind die meisten Israelis auch emotional blockiert, zu sehen, was die Konsequenzen der israelischen Kampfhandlungen im Gazastreifen sind, weil sie sozusagen nicht nur sich um die eigenen Soldaten ganz klar Sorgen machen, sondern vor allen Dingen um die Geiseln.
Herr Schneider, was wünschen Sie sich von Deutschland?
Ach Gott. Ich kann mir von Deutschland aus nichts wünschen. Ich glaube, die Stimmungslage in Deutschland hat sich natürlich auch gedreht und es ist klar, dass man irgendwie, ich will, dass man aufhört, in Formen von Fußball zu denken, pro Israel oder pro Palästina. Das passt nicht mehr. Das passt auch nicht zu dem Konflikt. Ich bin entweder dafür oder bin dagegen, als ob man im Fußballstadion sitzt und das Team, das man gerade mag, irgendwie anfeuert. Sondern dass es darum geht, wirklich also eine Politik irgendwie zu fördern, die auch für uns im gewissen Sinne das Richtige ist. Das heißt also auch, alles daran zu setzen, wenn das aus der deutschen Politik in irgendeiner Form möglich ist, den Deal mit der Hamas und die Geiselbefreiung der Israelis zu fördern. Das ist alles, was ich mir wünschen kann. Und dass man aufhören soll, irgendwie in den Zeitungen sich gegenseitig zu beschimpfen, wer ist dafür und wer ist dagegen. Das hilft überhaupt nichts. Das ist klar.
Das ist ein guter Wunsch, wollte ich sagen. Und ich wollte Sie jetzt gar nicht abwürgen, aber wir müssen tatsächlich zum Ende kommen.
Wir müssen aufhören, das ist klar.
Nathan Schneider, israelischer Soziologe und Buchautor. Herr Schneider, vielen Dank wieder einmal für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr May.